Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Schritt. Ich bin Thomas und heute mit dabei wieder unser Zelda. Hello.
Hallo.
Meine Anmoderationen werden von Folge zu Folge kürzer, kommt mir vor.
Und anders.
Ja, ein bisschen Variation. Ich meine, es sind jetzt doch schon weit über 40 Folgen, die draußen sind. Wenn ich jedes Mal gleich anmoderiere,
ja, dann
lassen wir die Leute ein.
Dann darfst du dich nicht beschweren, dass sie kürzer werden.
Ich habe mich doch nicht beschwert. Würde ich doch nie wagen.
Nein.
Ich freue mich heute schon. Meine Story ist zwar etwas kürzer, die ich mitgebracht habe, aber ich habe sie extra für dich ausgewählt, lieber Zelda.
Da bin ich gespannt.
Ja, es hat. Ich beeinflusse euch da jetzt voll subjektiv, worum es in der Story gehen wird, bevor die Diskussion startet, aber das muss ich einfach. Du erinnerst dich an unsere Folge mit diesem Anstarren des alten Mannes?
Kannst du mich lächeln sehen?
Nee,
das war was anderes.
Das war wieder was anderes.
Ja, doch.
Wo du gemeint hast, das ist eine Taschendimension und deine Paralleldimensionen und deine Alternativdimensionen, wo ich dann gesagt habe, das ist doch eindeutig paranormal. Aber du warst zu auf deine Dimensionen versessen, dass ich mir gedacht habe, so...
Ich mag meine Dimensionen.
Ich habe eine Geschichte für dich. Bist du bereit?
Ja.
Ja. Sie heißt, ich habe mein Kindertagebuch gefunden. Es enthält Einträge, die ich nie geschrieben habe. Geschrieben von Nom 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 Nation. Ich habe in den letzten Tagen Kisten gepackt, um aus der Wohnung meiner Eltern in meine eigene zu ziehen. Zugegebenermaßen gab es nicht viel zu tun. Ich versuche, ein ganzes Apartment mit den Sachen aus einem Schlafzimmer einzurichten. Es ist schon seltsam, dass man so viele Dinge zu besitzen scheint, bis man in eine größere Wohnung zieht. Plötzlich haben all die Dinge, die jahrelang nebeneinander gestanden haben, eine ganz neue, offene Fläche, auf die sie sich verteilen können. Es gab eine Kiste, die fast in Vergessenheit geraten wäre, weil es keine neu gepackte Kiste war. Es war eine Kiste, die meine Eltern vor Jahren gepackt hatten. Die Kiste, die fast jeder hat und bei der man sich irgendwann entscheiden muss, ob man sie behalten will. Die Kiste mit den Sachen aus der Kindheit. Wenn mein Vater sich nicht daran erinnert hätte, wäre sie noch ein paar Jahre auf dem Dachboden gestanden. Ich frage mich, was wir als Kinder wohl gedacht hätten, als wir in die Zukunft blickten und wussten, dass all unsere Lieblingssachen irgendwann verstauben und man nur noch an sie denkt, wenn man umzieht. Das ist ein seltsamer Gedanke. Ich nahm den Karton mit in meine neue Wohnung und begann ihn zu sortieren. Ich beschloss, sie erst einmal aus dem Weg zu räumen, denn es war die einzige Kiste, bei der ich mir über den Inhalt nicht sicher war. Ich wusste nicht, wie viel ich behalten, wegwerfen oder spenden würde. Es war schwierig und emotional, alles auf drei Stapel zu verteilen. Aber ich konnte für die meisten Dinge eine Entscheidung treffen. Zu sagen, dass sich dadurch ein Tor zu meiner Kindheit öffnete, wäre falsch, denn das tat es nicht. Ein Tor würde bedeuten, dass ich hindurchgehen und sie wieder erleben könnte. Es war ein Fenster, durch das ich nur hindurchschauen, aber nicht öffnen konnte. Aber was für ein wunderschönes, kristallklares Fenster war das. Das Sortieren dieser Schachtel war einer der glücklichsten Momente der letzten Jahre, bis ich am Ende angelangt war. Vielleicht liegt der Grund dafür, dass ich mich so sehr auf das Glück konzentriere, darin, dass ich Angst habe, diese Geschichte hier fortzusetzen. Der letzte Gegenstand in der Kiste war ein Tagebuch. Mein Tagebuch. Es war rosa und glänzte. Klischeehaft, aber in allen Fernsehsendungen gab es so etwas und deshalb wollte ich es als Kind haben. In meiner Kindheit habe ich mich nie an vielen Dingen gehalten und das hier war nicht anders. Ich habe es etwa ein halbes Jahr lang benutzt und selbst dann habe ich etwa die Hälfte der Tage verpasst. Selbst nach 6 Monaten hatte es also nur etwa 100 Einträge. Ich saß da und habe jeden einzelnen gelesen. Jeder war etwa 10 Jahre alt und jeder einzelne machte mich glücklich. Aber das Lächeln verschwand aus meinem Gesicht, als die Daten eine Schwelle der Unmöglichkeit überschritten. Vor 2 Jahren. Liebes Tagebuch, das habe ich total vergessen. Mein Vater hat vor kurzem einen neuen Job bekommen und musste einige seiner alten Arbeitssachen auf dem Dachboden lagern. Ich habe ihm dabei geholfen und das hier gefunden, als ich dort oben war. Die alten Einträge durchzulesen war gelinde gesagt bezaubernd. Vielleicht komme ich ja mal zurück und schreibe mehr. Alicia. Meine Handschrift. Mein Name. Aber ich war vor 2 Jahren noch nicht hier oben gewesen. Mein Vater hatte nicht vor 2 Jahren einen neuen Job bekommen. Das ergab keinen Sinn. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht wirklich Angst. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war nur verwirrt und so las ich weiter. Vor 1 Jahr. Liebes Tagebuch, das schon wieder. Obwohl ich mich nicht erinnern kann, das letztes Jahr geschrieben zu haben. Wie seltsam. War aber trotzdem cool, das alles durchzulesen. Ich bin gerade ausgezogen und habe das in einer Kiste mit alten Sachen gefunden. Gut, dass mein Vater mich daran erinnert hat. Ich hoffe, dass das Alleinleben nicht so beängstigend ist, wie es scheint. Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Mein zukünftiges Ich, du schaffst das. Alicia. Wie kann das auf ein Jahr datiert sein? Das alles ist passiert, aber es ist am selben Tag passiert, an dem ich es gelesen habe und ich habe es sicher nicht geschrieben. Vor 6 Monaten. Ich mache diesen Tagebuch-Scheiß nicht mit. Was soll der Scheiß? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Tagebuch geführt. Woher weiß dieses Ding alles, was mir als Kind widerfahren ist? An diesem Punkt begann ich auszuflippen. Dieser Eintrag war nicht wie die anderen. Er war nicht nur für mich verwirrend, sondern derjenige, der ihn geschrieben hatte, war offensichtlich auch verwirrt und besorgt. Nur scheint sie immer noch zu denken, sie seien ich. Der nächste Eintrag hat das geändert. Vor 4 Monaten. Wie merkwürdig. Dieses ganze Tagebuch beschreibt perfekt mein Leben bis vor ein paar Jahren. Ich werde in ein paar Monaten ausziehen. Ich bin noch nicht ausgezogen. Aber alle Einträge, die ich als Kind gemacht habe, spiegeln mein Leben perfekt wider, bis auf ein entscheidendes Detail. Mein Name ist Rebecca. Wie um alles in der Welt kann das sein? Der nächste Eintrag war der schlimmste. Vor 2 Monaten. Liebes Tagebuch, jemand ist gerade eingebrochen. Ich habe mich auf dem Dachboden versteckt und mein Kindertagebuch gefunden. Ich habe die Polizei angerufen, aber ich habe Angst. Ich muss mich einfach von dieser Sache ablenken. Die Polizei wollte, dass ich im Telefon bleibe, aber ich hatte Angst, Lärm zu machen. Ich kann sie unten hören. Ich hoffe, ich kann das bald wieder lesen. Wenn ich das schreibe, habe ich das Gefühl, dass es mir gut gehen wird. Es macht dies zu einer Erinnerung und nicht zu einem letzten Tag. Ich wünschte, ich hätte Zeit, die vergangenen Einträge zu lesen, aber das habe ich nicht. Ich verspreche, dass ich das bald tun werde. Ich hoffe nur, dass ich es schaffe. Der Eintrag endete hier. Er ist mit getrocknetem Blut überdeckt. Zu diesem Zeitpunkt zittere ich körperlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich die Pflicht hatte, das fortzusetzen, und so tat ich es. Ich nahm einen Stift zur Hand und schrieb: Liebes Tagebuch, ich weiß nicht, was dieses Ding ist. Werde ich mich daran erinnern, dies geschrieben zu haben? Was für eine Macht dieses Buch hat, ist mir schleierhaft. Aber was auch immer hier los ist, es gefällt mir nicht. Ich bin gestorben? Ich bin vor einem Jahr ausgezogen? Mein Vater hat vor 2 Jahren einen neuen Job bekommen? Mein Name ist Rebecca? Nichts davon ergibt einen Sinn. Meinem Stift ging die Tinte aus, also suchte ich einen neuen. Ich hatte vor, den Eintrag zu beenden. Aber als ich zurückkam, war das Tagebuch weg. Ich frage mich, wo es geblieben ist.
Kurz und knackig.
Ja. Sag ja, eine kurze, schöne Geschichte, oder? Mhm. Und gerade dich frage ich jetzt, was sagst du dazu?
Weiß ich ehrlich nicht.
Echt jetzt?
Ich weiß, es kann halt ein SCP sein, dieses Tagebuch.
Okay, also du hast gerade meine Erwartungshaltung dermaßen gesprengt und ich glaube auch viele von unseren ZuhörerInnen, so was ich von dir hören wollte, ohne Zögern, ohne Zaudern, ist Taschendimension.
Ehrlich gesagt bin ich bei der Geschichte nicht wirklich von Taschendimension.
Wieso?
Es kann zwar Dimension sein,
ja,
dass es halt eine Paralleldimension ist, aha, aber keine Taschendimension.
Ja, okay. Aber eine Dimension zumindest. Ich habe dir eine Dimension hier gegeben, ja, auf dem Präsentierteller und du nimmst sie nicht.
Aber trotzdem kann das Tagebuch ein SCP sein, was die durch die Dimension switcht.
Ja, okay, das Tagebuch selber quasi, dass es ein SCP ist, aber
genau,
dass es sich hierbei um eine klassische Multiversumstheorie handelt, da sind wir uns doch einig, oder?
Ja.
Weil eine andere Erklärung für die Einträge hätte ich selber nämlich auch nicht. Das ist Multiversum.
Und eine davon ist gestorben.
Eine davon ist gestorben. Eine heißt Rebecca. Wieder eine andere lebt fast ident wie unsere Alicia.
Mhm.
Und genau das ist ja das, was mich persönlich zum Beispiel so an Multiversen fasziniert. Man denkt ja immer, so ein anderes Ich im anderen Universum lebt ein ganz anderes Leben, da lebt mein Traumleben. So in Wahrheit sind die Änderungen oftmals nicht groß, weil ja die ganze Welt im Multiversum auch existiert. Und es können halt ganz kleine Änderungen sein, eben der Name heißt anders, sonst ist alles ident. Können aber auch ganz große Änderungen sein, so bei ihr wurde eingebrochen und sie ist tot.
Mhm.
Und
oder ganz andere Lebensverläufe.
Eben, ja. Und darum wurde von denen halt dann nicht ins Tagebuch eingetragen, weil die halt auch kein Bedürfnis mehr haben, zu den Eltern da hochzugehen und das Tagebuch zu finden.
Ja.
Weil das scheint so die einzige Konstante gewesen zu sein, dass das Tagebuch im Dachboden der Eltern ist. Und quasi, wenn jemand seinen Eintrag aktualisiert hat, dann switcht das in die nächste Dimension.
Ja.
Und vom Verhalten her könnte es ja dann tatsächlich ein SCP sein, das Tagebuch. So, in der Dimension wurde es jetzt befüllt. Es geht in die nächste Dimension, bis es da wieder befüllt wird.
Bis es da wieder gefunden wird und beschrieben wird, ja.
Genau. Und so quasi zieht sich das durch. Würde nämlich auch erklären, weil gerade Multiversen sind ja unendlich. Das ist ja etwas, was sich unser Kopf gar nicht vorstellen kann. Und dafür sind nämlich auffällig wenig Einträge in dem Tagebuch. Und wenn ich mir aber denke, es liegt da oben, bis es mal gefunden und beschrieben wird, oder wahrscheinlich eine Alicia stirbt, weil dann kann sie nicht mehr reinschreiben, würde es auch erklären, warum so wenige Einträge sind, weil das kann halt teilweise dauern. Stell dir vor, eine Alicia schreibt nie in das Buch, weil sie nie zu den Eltern geht, dann liegt das Buch da drin, bis sie in 70 Jahren natürlichen Tod stirbt. Also so ungefähr habe ich mir das eigentlich vorgestellt.
Ja.
Aber ja, das Buch ein SCP, aber ich habe dir endlich eine Dimensionsgeschichte gegeben. Ich will Props dafür haben. Ich will Anerkennung. Oh, ein Zelda applaudiert mir. Dankeschön.
Ja, patten kann ich dich nicht, dafür bist du zu weit weg.
Ja, wir könnten ja mal wieder eine Folge in Persona aufnehmen auch. Aber eben, ich habe die Geschichte gesehen. Von der Länge her hat es für heute gut gepasst und dachte mir, du mit deiner Dimension kriegst es
Ja.
eine. Auch wenn es keine Taschendimension war. I'm sorry.
Ja. Das nächste Mal bitte eine Taschendimension.
Ich bemühe mich, ich bemühe mich. Leute, helft mir. Ich brauche jemanden, der meine Creepypasta zu einer Taschendimension schreibt. Dankeschön. Ja, kriegst du auf alle Fälle.
Okay.
Hast du uns eine Dimensionsgeschichte denn heute mitgebracht?
heute nicht. Aber wir lassen uns mal auf eine Reise ein.
Wo reisen wir hin?
Nach Westen. Meine Story heißt Zug nach Westen von Royal Morle. Es war ein schöner Sommertag, fast schon perfekt, wenn man es so wollte. Vereinzelte Schäfchenwolken wanderten über den kristallblauen Himmel und die heiße Mittagssonne brannte unablässig auf die Erde hinnieder. Ein leichter Wind blies über das flache Land und versetzte die Weizenähren auf den Feldern in schwingende Wellenbewegungen. Für die Menschen auf den Feldern war das eine willkommene Abkühlung, denn sie würden noch viel Zeit hier draußen verbringen müssen. In dieser Gegend wusste man, wenn es das trockene Wetter zu nutzen galt. Und da die Getreideernte gerade im vollen Gange war, halfen sogar die Kleinsten mit. Den schwarzen Wolken in der Ferne schenkte man kaum Beachtung. Die Leute wussten ganz genau, dass es sich dabei nicht um ein Gewitter, sondern einen Zug handelte. Und selbst wenn, so mussten sie doch weitermachen, solange es noch ging. In diesen Momenten tauchte hinter einem Hügel eine Lokomotive auf. Der schwarze Stahl glänzte in der Sonne und ihre Pfeifen hallte über das Land. Schon viel früher, als man sie überhaupt sehen konnte. Wie ein schwer atmendes, stählernes Monster heizte sie über die Landschaft und brachte den Boden immer stärker zu vibrieren, je näher sie den Dörflern kam. In der nächsten Sekunde donnerte sie an dem Feld vorbei, gefolgt von mehreren Dutzend mattgrünen Güterwaggons. Die Züge fuhren hier öfters seit einem Jahr und so schenkten die Feldarbeiter ihnen keine Aufmerksamkeit mehr. Nur die Kinder starrten jedes Mal begeistert den Zug hinterher, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Man konnte nur hoffen, dass keiner der Wachleute sie dabei gesehen hatte, denn wer nicht arbeitete, wurde bestraft. Manchmal fragten sich die Arbeiter, wo dieser Zug wohl hinfuhr. Ganz egal wohin dort, würde es sicher ein besseres Leben geben als hier. Dessen waren sie sich sicher, wenn sie doch nur wüssten, wie falsch sie damit lagen. Im Zug war es dunkel. Nur die stärksten Sonnenstrahlen schafften es durch die schmalen Ritzen der hölzernen Außenwand in das Innere des Waggons und erhellten sie gerade so stark, dass man das Gesicht seines direkten Nachbarn sehen konnte. Alles andere blieb in der Dunkelheit versteckt. Die Menschen im Zug wussten nicht, dass draußen ein lauer Sommertag herrschte. Ja, sie wussten nicht einmal, wo sie genau waren oder wo die Reise hinführte. Für die dicht an dicht gedrängten Menschen gab es nur den Zug und das Rattern der Schienen, das in eine ungleiche Melodie immer wieder von leisen Husten, Jammern oder geflüsterten Worten begleitet wurde. Nicht einen Schritt zurück, zeigt ihnen, wie echte Männer kämpfen. Die Worte des Offiziers halten immer noch in Pavels Ohren, als würde er sie ihm direkt ins Gesicht brüllen. Selbst im Tod schien sein Vorgesetzter ihn noch zu verhöhnen. Feigling, Verräter! Er konnte die Abscheu in diesen Worten geradezu fühlen, selbst wenn sie nur in seinen Gedanken existierten. Der Offizier kam nie dazu, ihm das ins Gesicht zu sagen, aber Pavel war sich sicher, dass er das getan hätte, und genauso seine Kameraden, wenn sie denn noch könnten. Wahrscheinlich hatten sie nicht einmal daran gezweifelt, dass er genauso heldenhaft sterben würde wie sie, wenn sie darauf kämen. Dabei war es alles gelogen. Er hätte es verdient, als Feigling und Verräter beschimpft zu werden. Denn genau das war er. Er wollte das doch alles nie. Vor ein paar Wochen hatte er noch einen Schwur abgeleistet, bis zur letzten Kugel für sein Land zu kämpfen und es notfalls mit seinem Leben zu verteidigen. Ein heroischer Tod, wie es eben von den Soldaten des Volkes erwartet wurde. Und doch saß er jetzt hier in diesem Zug. Seine einzigen Kameraden, nein, seine Freunde, waren tot. Wassili, Igor und sogar der ängstliche Kolja. Sie alle hatten ihr ultimatives Opfer gebracht und sich für die Sowjetunion geopfert. Nur er nicht. Er hatte seine Waffe in den Dreck geworfen und sich seinen Feinden wie ein Feigling ergeben. Er war nicht tot, aber in diesem Moment wäre er es lieber gewesen. Warum konnte er nicht heldenhaft auf dem Schlachtfeld sterben und vorher noch ein paar dieser Bastarde mit ins Grab nehmen, so wie es von ihm verlangt wurde? Dabei kannte er die Antwort genau. Es ging einfach nicht. In diesem Moment, als sein Leben am seidenen Faden hing, als es darauf ankam, eine Entscheidung zu treffen, dachte er nicht an die Worte seines Offiziers, auch nicht an seinen Schwur, die Armee oder sein Land. In diesen entscheidenden Sekunden waren seine Gedanken nur bei seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern. Er durfte nicht sterben, bevor er seine Familie nicht noch ein letztes Mal gesehen hatte. Was sollten sie denn nur ohne ihn machen? Wie würden sie wohl reagieren, wenn sie von seinem Tod erfuhren? An ihre von Trauer gekennzeichneten Gesichter wollte Pavel gar nicht erst denken. Nein, das durfte einfach nicht passieren. Genau dieser Gedanke hielt ihn davon ab, zu sterben. Dabei war es nicht mal eine bewusste Entscheidung gewesen. Eher schmiss er intuitiv seine Waffe weg und stellte sich mit erhobenen Händen dem Feind, während er zu Gott betete, dass die Deutschen wenigstens genug Anstand hatten, ihn nicht einfach trotzdem zu erschießen. Zu Hause würde man ihn für so etwas bestrafen, das stand fest. Sich den Faschisten zu ergeben, war inakzeptabel für einen Soldaten der Roten Armee und wurde im Regelfall mit dem Tod geahndet. Aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Sein Heimatland würde er nicht wiedersehen und die eigene Familie schon gar nicht. Man erzählte sich furchtbare Geschichten, was mit den Kriegsgefangenen in Deutschland passierte. Angeblich gab es dort noch schlimmere Anlagen als die sibirischen Arbeitslager. Was dort vonstatten, wollte er sich gar nicht vorstellen. Aber in jeder Hinsicht wäre es wohl einfach besser gewesen, auf dem Feld zu sterben. Jetzt würde er so viel mehr Leid erfahren, hatte sein Land verraten und könnte obendrein trotzdem nicht seine Frau und Kinder sehen. Egal wie er es auch drehte und wendete, Pavel konnte nicht einmal vor sich selbst verheimlichen, dass er einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Für manche Fehler gab es eben keine Entschuldigung und andere musste man direkt mit dem Leben bezahlen. Pavels Augen waren glasig und auf eine dunkle Ecke des Raumes gerichtet, während sein Körper kraftlos an der Wand lehnte. Zu lange dauerte diese Fahrt schon an und zu lange plagten ihn schon die eigenen Schuldgefühle. Kaum einer der anderen Leute war in besserer Verfassung. Niemand redete wirklich viel, aber Pavel versuchte auch nicht, ein Gespräch aufzubauen. Er kannte diese Leute nicht und es gab nichts mehr, was es mit ihnen zu bereden gab. Obendrein hatte er auch gar nicht mehr die Kraft zum Reden. Manchmal hörte er aus leisen Gesprächen ein Wort seiner Muttersprache, ein anderes Mal verstand er überhaupt nichts. Soweit er erkennen konnte, befand sich unter den Leuten ein nicht unerheblicher Anteil an Frauen, aber kein einziger Soldat. Das wunderte Pavel. Immerhin hatte er mit Hunderten seinesgleichen gerechnet. Er konnte doch nicht wirklich der Einzige sein. Andererseits hatte er jetzt auch nichts mehr mit einem Soldaten gemein, weder äußerlich noch innerlich. Die Uniform hätte er auch gleich am ersten Tag seines Soldatendienstes verbrennen können. Trotzdem fragte sich Pavel, ob wohl jemand im Zug eine ähnliche Geschichte zu erzählen hätte. Nicht, dass es jetzt noch etwas ändern würde, aber die schlichte Tatsache, dass er nicht allein wäre, hätte ihn zumindest ein wenig beruhigt. Plötzlich durchzog ein starker Ruck den gesamten Zug. Einige Leute wurden zu Boden gerissen und fluchten, andere fingen vor Angst an zu schreien, aber sie alle wurden von den nachfolgenden Kreischen der Bremsen übertönt. Einige Sekunden dröhnte dieses Geräusch so intensiv in Pavels Kopf, dass er sich die Ohren zuhalten musste. Dann bewegte sich plötzlich nichts mehr. Die anderen im Zug sahen sich verwirrt an, aber niemand traute sich etwas zu sagen. Eine beängstigende Stille legte sich über den ganzen Waggon. In der nächsten Sekunde war es aber schon wieder vorbei, als sich schwere Schritte näherten und ohne Vorwarnung die Waggontür aufgerissen wurde. Grelles Sonnenlicht überflutete das Innere des Wagens und blendete Pavels an die Dunkelheit gewöhnte Augen. Reflexartig drehte er sich von der Lichtquelle weg. Für einige Momente hörte er nur aggressive Stimmen von draußen, aber ohne etwas sehen zu können, wusste er nicht, von wem sie stammen. Trotzdem stand Pavel instinktiv auf. Wenn das hier schon das Ende sein sollte, dann wollte er zumindest mit erhobenem Haupt sterben und nicht liegend wie ein geprügelter Hund. Außerhalb des Zuges erkannte er erst den Lauf einer Waffe, dann das Gesicht eines Soldaten, viel jüngere als sein eigenes. Der Mann rief etwas, was er nicht verstand, aber da die Gefangenen am nächsten zur Tür nacheinander mit erhobenen Händen ins Freie traten, hielt er es für ratsam, dasselbe zu tun. Schließlich wurde er ebenfalls nach draußen befördert und fügte sich den langen Menschenschlangen, die geradewegs auf ein großes Gebäudekomplex zuliefen. Die frische Luft tat gut und Pavel zog sie gierig mit tiefen Atemzügen ein, als wäre es eine Droge. Er wusste schon, ob er sie je wieder einatmen könnte. Irgendetwas war seltsam. Die Sonne, die Geräusche der Natur, der Wind auf seiner geschundenen Haut, all das wirkte fremd, fast schon falsch. Hatte daran die Zugfahrt Schuld? Wie viel Zeit er wirklich in diesem Waggon verbracht hatte, wusste er nicht. Aber es kam ihm wie eine Ewigkeit vor. So lange hatte er in Dunkelheit verbracht, dass sie ihm letztendlich nichts mehr ausmachte. Das Licht es war, welches ihm unnatürlich vorkam. Die neue Umgebung war allerdings das geringste seiner Probleme. Im Gegenteil, das war erst der Anfang. Daran konnte kein Zweifel bestehen. Als Teil einer endlos langen Kette marschierte Pavel immerfort auf das mächtige, graue Betongebäude zu. Auf beiden Seiten neben der Menschenschlange standen deutsche Soldaten. Keiner von ihnen unbewaffnet. Jeder Schritt fiel ihm unendlich schwer, als hätte man seine Stiefel in Beton gefüllt. Sein Körper weigerte sich vehement, weiter auf dieses Gebäude zuzumarschieren, aber lediglich sein Überlebenstrieb hielt ihn davon ab, einfach stehen zu bleiben und kehrt zu machen. Er zweifelte keine Sekunde daran, dass jeder dieser Männer ihn ohne zu zögern erschießen würde, wenn er auch nur daran denke, abzuhauen. Die schiere Angst blieb allerdings, und so versuchte er sich abzulenken. Unter seinen Füßen knirschte grober Schotter, dasselbe Material, mit dem auch der restliche Außenbereich bedeckt war, ohne einen einzigen Grashalm dazwischen. Eine riesige leere Fläche, abgegrenzt mit einem 4 Meter hohen Stacheldrahtzaun, erstreckte sich auf beiden Seiten, soweit er sehen konnte. Pavel konnte Wachtürme und Soldatenpatrouillen am anderen Ende des Zaunes erkennen, aber nicht einen einzigen Häftling. Bei so einer riesigen Anlage müsste es doch sicher eine Menge Gefangenen geben. Waren die bloß alle? Er wollte sich die Antwort auf diese Frage gar nicht ausmalen. Vielleicht stimmten die Gerüchte, dass man in solchen Lagern bis zum Umfallen schuften musste und die Überlebenden so wenig zu essen bekamen, dass sie aus lauter Verzweiflung das Fleisch ihrer toten Kameraden aßen. Er schüttelte sich vor Abscheu und Angst. Sollte das etwa auch auf ihn zukommen? Ein großer Wald umzäunte neben dem eigentlichen Zaun das Gelände, sodass man nicht viel von dem sehen konnte, was sich dahinter befand. Havel hatte allerdings das Glück, genau in diesem Moment an einer Baumlücke vorbeizulaufen. Dahinter erhoben sich die Umrisse einer entfernten Stadt. Eine fremde Stadt. So viel erkannte er selbst aus dieser Entfernung. Dennoch erinnerte sie ihn an seine Heimat. Ach, wenn er doch nur noch einmal einen Fuß in sein Heimatdorf setzen konnte. Die Worte des Offiziers kamen ihm wieder in den Sinn. Mut ist die herausragendste Eigenschaft unserer Armee. Und ich werde dafür sorgen, dass jeder einzelne von euch diesem Standard entsprechend wird. Mut. Das war es, was sie ihm immer und immer wieder eingebläut hatten. Die größte Ehre sei es, heroisch für die Revolution zu sterben. Was noch nicht alles. Von diesen Worten hatte er nie viel gehalten. Trotz, dass er ihnen jedes Mal treu zustimmte. Was konnte schon jemand vom Tod wissen, der noch lebte? Pavel war der vollen Überzeugung gewesen, dass keiner seiner Vorgesetzten bereit gewesen wäre, für sein Land zu sterben. Zumindest war er das bis vor ein paar Tagen. Davor hätte er nicht geglaubt, dass jemand mit mehreren blutenden Schusswunden immer noch genug Stärke in sich hätte, um seine Männer erneut zum Angriff zu führen, selbst wenn es der sichere Tod war. Von solchen Leuten war also die Rede, als man damals in den Militärkasernen von heldenhaftem Mut sprach. Pavel hätte so etwas sicher nicht gekonnt, aber deswegen war er auch Soldat, nicht Offizier. Der Tod der eigenen Leute veränderte einen Menschen und er bildete da keine Ausnahme. Wäre er doch nicht nur so ein Idiot gewesen, dann müsste er jetzt nicht auf feindlichem Boden sterben. Für wehmütiges Bedauern war es jetzt zu spät, das wusste er. Aber gäbe es noch eine zweite Chance, dann hätte er alles anders gemacht. Dann würde er ehrenvoll im Kampf sterben. Für sein Land, für seine Einheit und für seine Familie weit hinter der Front. Eine Träne rollte über seine Wange, als er daran dachte, aber er ließ sich nichts anmerken. Er hoffte nur still, dass es ihnen auch nach seinem Tod gut gehen würde. Nach und nach verschlang das Gebäude jeden der Gefangenen, bis auch Pavel an der Reihe war. Wie eine Mischung aus Bunker und Kaserne türmte sich das gigantische Bauwerk vor ihm auf, bis es den ganzen Himmel zu verdecken schien. In seinen Momenten sah er noch den angerauten grauen Putz, dann verschwand auch dieser über ihn und Pavel wurde verschlungen. Sein Weg führte nur durch ein einfaches Holztor, aber es hätte auch glatt die Pforte zur Hölle sein können. Grelles, künstliches Licht, abgestrahlt von flackernden Industrielampen, umgab ihn. Soweit er erkennen konnte, befand er sich in einer Art Warteraum, wobei er eher an eine Halle dachte. Außer zwei langen Holzbänken an den gegenüberliegenden Wänden gab es keine Möbel. Die Innenwänden hatte man genauso lieblos grau verputzt, wie er es schon draußen gesehen hatte. Etwas anderes hatte er von einem Gefängnis auch nicht erwartet. Auf den Bänken saßen bereits viele Leute, einige erkannte er aus dem Zug wieder. Ihre Gesichter wirkten genauso traurig wie ihre Umgebung. Ein Soldat wies ihn mit deutlicher Handbewegung an, sich zu setzen. In einer Hand hielt er eine Maschinenpistole, niemand sprach ein Wort. Auch nicht, als immer mehr Leute dazukamen. Und da die meisten nur resigniert auf den Boden starrten, beschloss Pavel dasselbe zu tun. So vergingen die Minuten. Wie lange er wirklich warten musste, wusste er nicht, da es keine Uhr gab. Die grobe Holzbank wurde allerdings schnell unbequem und machte selbst das Sitzen anstrengend. Unter diesen Umständen konnte er nicht mal einen klaren Gedanken fassen. Immer mal wieder kamen Soldaten rein und nahmen einen der Gefangenen mit. Pavel hatte keine Ahnung, was mit ihnen passierte, da keiner von ihnen zurückkam. Jedoch fürchtete er jedes Mal, er sei der Nächste. Unwissenheit machte ihn wahnsinnig und sein Herz klopfte unaufhörlich. Bei den Gedanken, was wohl passieren würde, wenn er an der Reihe war. Immerfort starrte er vor sich auf den rauen Betonboden, bis sogar seine Hände und Füße vor Anspannung anfangen zu zittern. Vielleicht kam er auch niemals dran. Vielleicht ließen sie ihn so zurück, genauso wie er seine Kameraden zurückgelassen hatte. Aber war das wirklich besser? Schließlich passierte dann doch das Unvermeidbare. Ohne Vorwarnung spürte Pavel einen kalten, harten Gegenstand, der ihn an der Schulter berührte. Erschrocken blickte er auf und sah direkt in das Gesicht eines Soldaten, der ihm barsch etwas entgegenrief. Er verstand natürlich kein Wort, aber wusste ganz genau, was er zu tun hatte. Auch wenn sich jeder Muskel in seinem Körper dagegen sträubte, das war es dann also, dachte er sich langsam, erhob und durch den Raum geführt wurde. Einige der anderen Leute starrten ihn mitleidsvoll an. Wussten sie etwa mehr als er? Auf diese Frage bekam er keine Antwort mehr. Was auch immer jetzt passieren würde, konnte er nicht verhindern. Eine breite verstärkte Stahltür am anderen Ende des Raumes öffnete sich und zwei weitere Soldaten traten heraus. Die Männer riefen sich etwas zu, dann schlossen sie sich dem kleinen Konvoi an und führten den Gefangenen in ihre Mitte durch den langen Gang dahinter. Pavel erkannte die gleichen grauen Betonwände wieder, obwohl diesmal links und rechts schwere Türen eingelassen wurden. Er konnte nur erahnen, was sich dahinter befinden mochte. Was hatten sie vor? Auch ohne, dass er nach hinten sah, spürte er den Lauf der Waffe auf seinen Rücken gerichtet. Ein fast schon ironischer Zufall, dass er damals genauso vom Schlachtfeld geführt wurde. Wenn er ehrlich war, dann war das hier sogar noch schlimmer. Genau wie damals begann er gedanklich vor sich hinzubeten. Aber bevor er damit fertig war, hielt der Zug plötzlich an. Einer der Männer öffnete eine der Seitentüren und bevor Pavel sich versah, wurde er auch hineingestoßen. Nur einer der Soldaten folgte ihm und ließ die Tür hinter sich schwer ins Schloss fallen. Pavel hätte nun mit allem gerechnet. Ein Gefängnis, eine Folterkammer. Ja, selbst der Lauf eines Maschinengewehrs hatte ihn nicht verwundert. Alles wäre plausibler als das, was er wirklich sah. Vor ihm erstreckte sich ein helles Zimmer. Surrende Deckenleuchten warfen ein warmes, gelbes Licht auf den mit orangenen Kacheln gefliesten Boden. Durch ein geöffnetes Fenster drang eine leichte Brise in den Raum. Die weißen Vorhänge flatterten im Wind, aber Pavel registrierte die schweren Gitterstäbe dahinter. Abgesehen davon schien der Raum überhaupt nicht in diese Anlage zu passen. Cremefarbene Tapete strahlte eine fast schon gemütliche Atmosphäre aus. Ganz im Gegenteil zu dem kalten Beton hinter der Stahltür. Alles andere erinnerte ihn stark an eine Arztpraxis oder ein Labor, wenngleich er auch noch nie ein solches modernes gesehen hätte. An der Wand erkannte er einen Messstab sowie eine mechanische Waage daneben. Gegenüber war eine Reihe Theken aufgebaut, auf der sich viele kleine Messgeräte befanden, denen Pavel überhaupt keine Funktion zuordnen konnte. Dazu wirkte der gemütlich aussehende braune Ledersessel mit der leicht vertrockneten Zimmerpflanze daneben fast schon langweilig. Er staunte in der Tat nicht schlecht. Wer hätte auch gedacht, dass sich in diesem Betonbunker etwas derart Schönes befand? Eine Frage blieb allerdings. Was sollte das alles? Für die ersten Momente blieb er verwirrt im Raum stehen, genau dort, wo man ihn abgestellt hatte. All das überwältigte ihn derart, dass er schon auf die Idee kam, einfach den Soldaten danach zu fragen. Zum Glück musste er das allerdings nicht, denn schon öffnete sich eine kleine Holztür am Ende des Raumes, die ihm vorher gar nicht aufgefallen war. Heraus kam ein rundlicher, untersetzter Herr, gekleidet in sauberen schwarzen Stiefeln und einem weißen Arztkittel. Hinter ihm folgte ein fast doppelt so großer, breitgebauter Mann mit einer Filmkamera. Pavel war sich nicht sicher, was jetzt passieren würde, so starrte er die beiden einfach nur an. In diesem Moment überwog die schiere Neugier seine Angst. Der kleine Mann, vermutlich ein Arzt, wie Pavel überlegte, kam auf ihn zu. »Sind Sie Russe?«, fragte der Mann im Kittel kurz. Seine Stimme klang höher, als er es anhand seines Aussehens vermuten hätte. Pavel hatte die Situation immer noch nicht ganz verarbeitet und so bekam er nicht mehr als ein gestammeltes Ja heraus. Sein Gegenüber schien sich mit dieser Antwort zufrieden zu geben. »Gut«, meinte er und streckte ihm die Hand aus. »Ich bin Dr. Kaschinski. Setzen Sie sich doch.« Er verwies dabei auf den Sessel. Pavel wusste immer noch nicht, was er davon halten sollte, folgte aber der Aufforderung. Nie hätte er erwartet, dass hier jemand seine Sprache beherrschte, dazu noch derart akzentfrei. »Und wie darf ich Sie nennen?«, fragte Kaschinski mit einem Lächeln auf den Lippen. Während Pavel sich setzte, hatte der sich Doktor ein paar medizinische Handschuhe und eine kleine rundliche Brille besorgt. Beides davon legte er an. Pavel Maschewitsch, antwortete er wahrheitsgemäß. Diesmal ohne viel nach Worten zu suchen. Der Doktor nickte nur kurz und notierte sich dann etwas auf sein Klemmbrett. So eine freundliche Behandlung hatte er beim besten Willen nicht erwartet. So vergaß er sogar den Soldaten hinter ihm und auch den stämmigen Mann, der bisher noch kein Wort gesagt hatte, dafür aber die Kamera im Hintergrund aufbaute. Schließlich fühlte er sich mutig genug, selbst etwas zu fragen. Die Angst, erschossen zu werden, gab es in diesem Raum einfach nicht mehr. Dr. Kaczynski, begann er vorsichtig, was haben Sie mit mir vor? Der Doktor musste lachen, als hielt er diese Frage für einen Witz. Ich werde Sie natürlich untersuchen, wie jeden anderen auch. Ihre Tauglichkeit bestimmen, Sie wissen schon. Pavel wunderte sich, meine Tauglichkeit? Für was? Der Doktor suchte gerade in einer der Theken nach etwas, sodass nur noch sein kahler Hinterkopf mit den wenigen grauen Haaren darauf zu sehen war. Tauglichkeit für den Arbeitseinsatz natürlich. Fähige Männer werden immer gebraucht. Da bilden Sie als Kriegsgefangener keine Ausnahme, erklärte er mit gedämpftem Lachen. Kriegsgefangener? Wiederholte Pavel das Wort in seinen Gedanken. Dann würde er also doch nicht sterben. Dennoch machten ihn die Worte des Doktors stutzig. In seiner Heimat hätte man ganz sicher nicht danach gefragt, ob ein Gefangener fähig zum Arbeiten wäre, sondern ihn gleich in die sibirischen Minen gesteckt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das bei den Faschisten anders laufen sollte. Und wozu die Kameras? Fragte er. Gehört das auch mit zum Test? Kaczynski war gerade wieder zu ihm gekommen. In der Hand hielt er einen kleinen Gummihammer. Oh nein, meinte er freundlich. Das gehört mit zur Inspektion. Beachten Sie die Kamera einfach gar nicht. Pavel nickte stumm. Er wollte nicht zu neugierig wirken. In dieser Position war er im Moment einfach nicht. Auch wenn der Doktor noch nicht lange kannte, fand er den alten Mann durchaus sympathisch. Vielleicht gab es doch noch Hoffnung, wenn er überall hier und genauso gute Behandlung wie bei ihm bekam, konnte er gut und gerne ein paar Jahre hier überleben, solange bis seine Landsleute den Krieg gewonnen hätten und ihn wieder nach Hause holten. Wir werden nun ihre Reflexe testen, erklärte der Doktor und positionierte sich vor Pavel. Dann schlug er leicht mit dem Gummihammer vor seine Kniescheibe, sodass sein jeweiliges Bein in die Höhe schnellte. So ging das noch eine ganze Weile. Pavel wurde zu den verschiedensten Geräten gebeten, während Kaczynski fleißig auf sein Klemmbrett notierte. Infolge dieser Prozedur fühlte sich Pavel gar nicht mehr wie ein Gefangener, sondern vielmehr als Gast. Ja, er glaubte sogar langsam, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auch wenn ihm das Schicksal seiner Genossen leid tat, so konnte ihn doch niemand für seine Handlung verurteilen. Er wollte doch nur seine Frau und seine Kinder wiedersehen. Genau das würde er tun, wenn er wieder hier rauskam. Als er zur Messstange musste, hatte er sogar wieder ein Lächeln auf dem Gesicht. Bleiben Sie bitte ruhig stehen, sagte Kaczynski und justierte die Messlatte. Danach ging er mit seinem Klemmbrett in der Hand ein paar Schritte zur Seite. Ja, es würde alles gut werden, dachte Pavel. Alles würde wieder in Ordnung kommen. Den nachfolgenden Schuss hörte er gar nicht mehr. So schnell durchbohrte das Projektil seinen Kopf und beendete sein Leben. Der Körper fiel wie ein nasser Sack zu Boden, krachte mit einem dumpfen Schlag auf die Fliesen. Seinem Hinterkopf klaffte ein Loch, aus dem sich das Blut seinen Weg über die Fugen bis hin zum Abfluss bahnte. Sauber, lobte der Wachmann den Schützen in der kleinen Kammer hinter der Messlatte und nickte ihm dabei anerkennend zu. Zwei SS-Männer kamen herein, packten den Körper an den Armen und steiften ihn nach draußen. Ein weiterer schnappte sich einen Wasserschlauch und begann damit die Fliesenboden zu säubern. Der Gestank von frischem Blut hing in der Luft, wie Nebelschwaden am Morgen. Es würde wohl eine Weile dauern, bis man ihn vollständig entfernt hatte. Die Kamera hatte schon lange nicht mehr aufgenommen. Kurz vor dem Schuss hatte man sie abgeschaltet, genau wie es geplant war. Wie viele noch? Fragte der Wachmann den Kameramann. Dieser hob gelangweilt vier Finger in die Höhe und legte einen neuen Film ein. Die Stimmung unter den Soldaten war keinesfalls getrübt. Nur Dr. Kaczynski stand teilnahmslos in der Ecke. Nichts von all dem stand in seiner Macht. Er war nur ein kleines Zahnrad in einem riesigen Uhrwerk und wie er wusste, waren einzelne Zahnräder leicht zu ersetzen. Er musste tun, was ihm befohlen wurde. Immerhin stand sein Leben ebenso auf dem Spiel. Pavel Maschewitsch war mit Sicherheit nicht der Letzte, den er heute belügen müsste.
Was zum Teufel? Das heißt, dass diese Creepypasta, ich setze jetzt in Anführungsstrichen, weil ich nicht ganz es noch verstehe, dreht sich darum, dass ein Institut aus den 1930ern, ich will jetzt wegen YouTube und Co. da nicht zu intensiv auf das Thema eingehen, ehrlich gesagt, die russischen Soldaten rausfiltert, damit sie erschießen können? Oder wie? Oder, was hat. Ich habe diesen Gesamtkontext nicht ganz verstanden. Das war der reinste Fiebertraum für mich.
Es war, glaube ich, eher so ein Experiment.
Ja, was für ein Experiment? Was wurde da bitte experimentiert? Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht wirklich. Also, das bringt mir eigentlich auch ein paar mehr Fragen als Antworten.
Ja, wirf mal deine Fragen auf. Lass uns brainstormen.
Wie er schon gesagt hat, mit arbeitstechnisch einerseits. Und wie er sich selber schon gefragt hat, so, das würden wir selber nie bei uns so machen, dass man arbeitstüchtig sein muss,
Ja, das war
um
ja
zu
im Prinzip
arbeiten.
alles die reinste Farce.
Genau.
Praktisch gesehen dann.
Er wurde so, ich sag mal, seelisch fertig gemacht. Und im letzten Moment hat er halt noch dieses glückliche Gefühl gehabt.
Ja, warum?
Ich weiß es nicht. Ich bin selber frage, ja.
Also, bei all den Aufnahmen, die wir jetzt schon hatten, ging es mir noch nie so, dass ich bei einer Creepypasta da saß und mir denke, was war das für ein
Großes
Fiebertraum?
Fragezeichen.
Nee, vor allem lyrisch betrachtet, eben die Zugfahrt, dann eben das Ankommen bei dem Gebäude, die Beschreibung und so. Ich habe mir ja nebenbei schon Notizen auch gemacht. Wollte ich schon in die Richtung von Alfred Coppel gehen, mit die andere Seite, so heißt sein Roman.
Fühlt es irgendwie anders?
Lässt viele Fragen offen. Ich will jetzt in die Creepypasta gar nicht reingehen, weil jetzt kommt der Creepy-Faktor raus bei dieser Geschichte. In der Aufnahme ist unser Aufnahmetool jetzt schon, ich glaube, das siebte Mal ist abgestürzt.
Ja, ungefähr.
Und ich glaube, das ist
Das ist.
der wahre Horror an dieser Geschichte gerade. Wie gesagt, wenn ihr eine
Ja.
Erklärung für die Story habt, wenn ihr mir da Input liefern könnt, bitte her damit. Wir stehen beide ein bisschen an. Und die offenen Spekulationen überlassen wir es eher mal euch, weil eben die Story ist verflucht und bringt uns zum Absturz.
Ja.
Also sagen wir einfach ganz schnell danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hört uns jetzt noch. Und beim nächsten Mal bekommen wir keine Cursed Story mehr, die sich auf uns auswirkt. Wir wollen euch verzaubern und nicht uns da beeinträchtigen. Passt, glaube ich, gut, oder?
Ja.
Genau, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.
Ciao.